Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr habt Lust auf einen Job im UX oder UI Design, in der Webentwicklung oder Cybersecurity? Die führende Tech-Schule Ironhack macht euch fit dafür. In nur 9 Wochen lernt ihr in einer kleinen Gruppe mit Lehrern alle nötigen Tech-Skills. Und das Beste? Ironhack hilft euch sogar danach, einen Job in der Tech-Branche zu finden. Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und mit meinem Kollegen Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Es wird eine fußball- und spielreiche Folge, denn es ist englische Woche. Aber bevor wir vorausblicken, schauen wir natürlich erstmal zurück und stellen uns die Frage, warum Borussia diesen Rückschlag erlitten hat bei Hertha BSC beim 0:1 am Samstag. Aber dann geht der Blick nach vorne auf Mittwoch.
Da kommen die Bayern in den Borussia-Park. Es ist Pokalzeit. Wieder mal ein Fernsehspiel live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und für Borussia natürlich eine unglaubliche Herausforderung gegen diese Bayern, die alles wegballern im Moment. Da kommt was auf Gladbach zu, aber wir sprechen drüber, welche Chancen Gladbach hat und schauen auch ein bisschen zurück auf die Pokalgeschichte, bevor wir dann zum zweiten Spiel dieser Woche kommen.
Genau, und unser Gast, den wir jede Woche haben, kennt sich bestens aus mit dem VfL Bochum. Die Bayern lassen wir da sozusagen aus, damit ihr auch möglichst viel von der Folge habt. Philipp Rentsch ist Berichterstatter über den VfL Bochum, hat ein eigenes Magazin gegründet und schreibt auch als freier Journalist über den VfL. Und ja, ich denke, das ist ganz interessant, da mal wieder Einblicke zu bekommen von einem Verein, den Borussia ja im Profifußball länger nicht getroffen hat.
2011, Relegation, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Wir haben eine Sonderfolge dazu gemacht, damals für Gladbach eine Zeitenwende, aber auch für Bochum, die jetzt erst zurückgekehrt sind nach dieser Relegation aus der zweiten Liga, waren zuvor auch schon mal da und hatten eigentlich gedacht, wir steigen wieder auf, und dann kam diese Relegation, das späte 0:1 in Gladbach, das 1:1 dann in Bochum und viele triste Jahre für Bochum. Philipp wird klar erklären, was da passiert ist und warum Bochum jetzt im richtiger Fußball-Euphorie ist.
Und damit viel Spaß.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Carsten, Berlin scheint für Borussia kein gutes Pflaster mehr zu sein. Den letzten Sieg in der Hauptstadt gab es vor 4 Jahren. Nun gibt es ja sogar 2 Bundesligisten dort, gegen die es schlecht läuft, momentan für Borussia. Am vergangenen Samstag nun eine 0:1 Niederlage bei der Hertha im Olympiastadion. Ein Rückschlag auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage auch ein Rückfall. Ich würde sagen, wenn man die Leistung nimmt, ich habe es am Fernseher gesehen, wohl auch das.
Ja, definitiv. Also wir haben es ja auch in der Rheinischen Post und auch bei Apple Online natürlich genauso eingeordnet, dass es eben ein Rückfall in bekannte Muster ist bei Borussia. Gegen Stuttgart war es ja noch eine ansehnliche Leistung mit vielen Torchancen. Und jetzt in Berlin muss man sagen, dass die zweite Halbzeit insbesondere oder die Zeit nach dem Gegentor, das ja so um die 40. Minute herum fiel, dass dann einfach viel zu wenig gekommen ist von den Gladbachern. Sie haben dann ein bisschen herumgespielt, hatten 60% Ballbesitz, haben eine hohe Passquote gehabt, aber überhaupt keinen Ertrag. Und das hat Adi Hütter zu Recht ja auch angemerkt. Ein einziger Schuss wirklich aufs Tor gekommen. Da musste man jetzt noch nicht mal Herrn Schwolo herausheben, dass er das Berliner Sieg da festgehalten hat, sondern es war einfach eine Mangelleistung der Gladbacher, die überhaupt gar keine guten Ideen hatten, auch nach den Umstellungen, nach der Pause, die Berliner richtig unter Druck zu setzen. Und haben natürlich auch wieder mit dem ersten Torschuss des Gegners zum wiederholten Mal jetzt schon ein ziemlich billiges Tor bekommen. Und in der Summe, muss ich sagen, war es dann auch deswegen eine verdiente Niederlage.
Jetzt war der Beginn ja nicht so verkehrt, kein Feuerwerk und nicht so, dass man sagen musste, da muss man dann auch nach einer Viertelstunde unbedingt führen. Aber wenn man sich jetzt so ausmalt, wie sollte so ein Auswärtsspiel beginnen, ging das ja in die richtige Richtung. Auch gallig gewesen, hat vielleicht auch fast ein bisschen viel gefoult in der Anfangsphase. Wobei, vielleicht können wir über den Schiedsrichter nochmal sprechen und dessen Zweikampfbewertung, aber das hatte alles nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Naja, aber was passiert dann? Also ist es dann einfach dieses Tor aus dem Nichts, dass Borussia das Genick bricht? Genau so wirkt es halt, weil eigentlich war Hertha gar nicht drin im Spiel. Ich glaube, Jonas Hofmann hat es gesagt, die waren nicht mal am Gladbacher 16er und so war es ja. Und dann gibt es diese Einwurfvariante, ein irgendwie ja schönes, aber auch krummes Tor. Und zack, alles ist dahin.
Ja, und das ist eben das Bedenkliche. Das sind diese alten Muster, die ich angesprochen habe, dass dann einfach kein Aufbäumen da ist, dass dann kein wirklicher Wille sichtbar wird. Der Wille wird schon da sein, keine Frage. Aber nicht sichtbar wird und vor allem nicht umgesetzt wird, auf dem Platz dieses Ergebnis noch zu kippen und wenigstens, wie gegen Stuttgart, da noch zum Ausgleich zu kommen. Da war es ja ähnlich. Da war ja auch gleich der erste Schuss aus dem Nichts, landet im Tor. Und jetzt war es eben diese komische Situation, bei dem natürlich auch die Defensive nicht wirklich auf der Höhe der Dinge war bei diesem Einwurf. Dann der abgeprallte Ball, natürlich auch Glück. Und dann von Marco Richter auch sicherlich hervorragend verwandelt mit diesem Seitfallzieher, Aufsetzer, der dann ins Tor fliegt. Aber da muss natürlich die Abwehr auch ein bisschen konkreter zugreifen. Und vorne, wie gesagt, danach hat Borussia immer wieder irgendwas versucht. Aber, und das hat ja auch Jonas Hofmann selbstkritisch zugegeben, im Prinzip nur den Stiefel runtergespielt. Und es fehlte einfach so dieses, was man eigentlich im Hütterfußball veranlagt sehen sollte, dass vielleicht auch mal ein langer Ball in den Strafraum kommt, wobei da wiederum die Frage ist, wer soll den verwerten? Kopfballspieler hat Gladbach in dem Sinne ja nicht. Aber das einfach mal auch mit robusteren Mitteln, kein Fernschuss, kein Versuch, einfach mal auch mit solchen Einwürfen, mit weiten Einwürfen in den Strafraum zu kommen. Also es war insgesamt, ja, plätscherte das so vor sich hin und am Ende war das dann auch gar nicht überraschend, dass nichts mehr passiert ist.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es gab ja dann direkt nach dem Gegentor eine gute Hertha-Phase, wo dann, wenn überhaupt, dann da das zweite Tor gefallen wäre, weil man ja sagen muss, dass Hertha im zweiten Durchgang dann auch wenig hatte. Aber irgendwann saß ich da in der 53., 57. vom Fernseher und dachte mir so, oh, ich glaube, das gibt heute nichts mehr. Also dieser Eindruck hat sich da so manifestiert, dass das Spiel einfach verloren war. Und das ist natürlich ein verheerendes Signal, wenn man beim Beobachter das Gefühl weckt, da geht einfach nichts mehr, weil der eigentlich immer was gehen muss, egal wann. Also, und es war dann noch mehr als eine halbe Stunde Zeit. Und du hast die Variationen angesprochen bei den wenigen Szenen, die es dann gab. Gab es die ja? Joe Skelly, ein Crossball auf Patrick Herrmann, der dann eine Chance hatte. Dieses Abseits-Tor von von Player war ja eigentlich auch mal ganz nett durch die Mitte mit Direktspiel zustande gekommen. Also, die wenigen Szenen, die es gab, fußen dann auch auf guten Aktionen. Man fragt sich nur, was da mit, sag ich mal, mit der Quantität dieser Szenen los ist und warum es die nicht häufiger gibt. Also hast du da einen Ansatz, warum, also gegen Stuttgart gab es ja entsprechende Szenen, um auch in Abschlusssituationen zu kommen. Da stimmte die Qualität oftmals nicht. Aber warum ist Borussia da so schwer gefallen in Berlin? Was hast du da für eine Erklärung?
Ja, das Problem ist ja, dass es keine wirkliche Erklärung gibt. Das ist einfach immer wieder diese fehlende Konstanz der Borussen, dass nach guten Spielen, nach den beiden wichtigen Siegen gegen Dortmund und Wolfsburg gab es jetzt halt einen Punkt. Gegen Stuttgart konnte man dann noch sagen, ja, alles dafür getan, aber jetzt in Berlin hat man es so nicht wahrgenommen. Und natürlich nochmal, dass die Spieler so ein Spiel gewinnen wollen, darüber müssen wir uns ja nicht unterhalten, aber sie haben es eben nicht auf den Platz gebracht, diesen Willen in Energie umzuwandeln und diese Energie dann in Tore umzuwandeln. Und genau diese Tore sind dann ja auch letztlich das Problem. Zum dritten Mal ohne eigenen Treffer geblieben. Aber wenn man mal so auf die Expected Goals Statistik guckt, 0,47 Expected Goals in Berlin. Das ist, das ist eigentlich verheerend für eine Mannschaft von der Qualität Borussia Mönchengladbachs. Und dass man insgesamt einfach in den anderen Spielen viele gute Chancen hat liegen lassen. Ich finde auch, dass die Chance, die Breel Embolo nach dem schönen herausgespielten Ding mit Lars Stindl hatte, dass das eine richtig gute Chance war und dann einfach so ein Ding mal reinmachen. Es fehlt ein Knipser, es fehlen Gladbach Tore. Wenn man es mal so über den Daumen hochrechnet, 4, 5, 6 Tore mehr. Und das kann man dann ja auch ganz eiskalt in Punkte umwandeln. Und das wären dann diese vielleicht 4 Pünktchen, die fehlen, die Borussia dann in Richtung Europaplätze bringen würden. Das ist das Ärgerliche, dass einfach mehr drin war. Und das ist ja ein Muster, was wir auch in der vergangenen Saison festgestellt haben und auch schon in vielen Jahren vorher, dass Gladbach Qualität hat, diese Qualität aber nicht immer so umsetzt, dass eben auch der Ertrag stimmt und dadurch einfach Dinge verloren gehen, die eigentlich sein könnten.
Ja, und man sitzt dann da wie nach Augsburg und dröselt das eine Gegentor auf, wobei man ja sagen muss, am besten wäre es nie ein Gegentor zu bekommen, aber 5 Gegentore in 6 Spielen sind jetzt auch ein Schnitt, der absolut top ist. Und du hast gesagt, das Problem sind ja die fehlenden Tore. Borussia legt defensiv eigentlich immer die Grundlage, um zu punkten, oftmals auch um zu gewinnen mit ihrer Leistung. Aber ja, dann fehlen einfach vorne die Tore. Ich habe das letzte Woche schon mal so aufgebracht, dass man es ja so ein bisschen in, also Hütters Ideen, seine Neuerungen so in Drittel aufteilen kann. Im hinteren Drittel sieht es ganz gut aus. Im Mittelfeld auch schon deutlich besser, auch aufgrund der neuen Besetzung. Und jetzt geht es halt knallhart um das, was im letzten Drittel, sprich im vorderen, passiert. Und das ist unterm Strich einfach zu wenig. 0,47 Expected Goals, das ist ja weniger als in Augsburg. Ich glaube, da waren es wenigstens 0,8. Und das geht einfach nicht.
Und da ist eben auch keiner, der einfach mal, so wie jetzt Marco Richter, aus einer Chance mal ein Tor macht. Wie gesagt, Brel Embolo hat dann diese Chance und er hat auch die Qualität, aus einer etwas spitzeren oder verzwickteren Winkel vielleicht mal den Ball einfach ins Tor zu schießen oder wenigstens aufs Tor zu bringen, um dem Torwart die Chance zu geben, den Ball vielleicht nicht zu bekommen. Aber er hat ja einfach ein Field Goal erzielt, wie man beim American Football sagen würde, nur im normalen Fußball bringt das halt niemandem etwas. Von daher, ja, einfach diese Geschichte, dass keiner da ist, der konstant, der regelmäßig, der einfach die Dinger vorne reinmacht. Es gibt genug in Gladbach, die das können. Das haben schon viele bewiesen, haben zweistellig getroffen. Stindl, Thuram, der natürlich jetzt erst dabei ist, zurückzukehren, der möglicherweise vielleicht gegen Bayern schon mal wieder im Kader sein kann, aber sicherlich auch noch braucht, um zur Topform zu kommen. Embolo. Alles Spieler, Player natürlich. Player gilt ja als einer, der wirklich eiskalt ist vor dem Tor. Nur ein Tor in dieser Saison ist halt sehr dünn. Er hat getroffen in Berlin, aber wie gesagt, Abseitstor, du hast es schon gesagt, weil Brel Embolo
in Augsburg übrigens, ne? Da hat er auch schon ein Abseitstor erzielt.
Genau, ja. Aber nützt halt nichts, waren zu Recht nicht anerkannt. Und da ist es einfach zu wenig für die Qualität. Ich meine, Borussia spielt jetzt gegen die Bayern. Da kommt Robert Lewandowski mit 10 Bundesliga-Toren und hat genauso viele Tore alleine geschossen wie ganz Gladbach zusammen. Und Gladbach ist eine Mannschaft, die einfach den Anspruch hat, Europa zu schaffen, aber es gibt einfach zu wenig Tore, um die eigenen Ansprüche zu erfüllen.
Ja, und man stellt sich ja die Frage nach Alternativen, nach Leuten, die dann reinkommen können. Du hast Markus Thuram genannt. Es ist ja auch nicht so, dass Adi Hütter nichts probiert hätte in Berlin. Er ist ja kein Vielwechsler, jetzt war er ein Frühwechsler, hat zur zweiten Halbzeit zweimal gewechselt, aber wenn man ehrlich ist, hat das jetzt auch nicht so viel bewirkt, ne? Also Player hat jetzt kein fundamental besseres Spiel als Stindl gemacht und ja, Florian Neuhaus, huiuiui, würde ich mal fast sagen, das war doch mal ein Beweis genau dessen, was Adi Hütter in den vergangenen Wochen auch bemängelt hat, oder?
Ja, im Grunde genommen ist nichts von ihm gekommen und er ist ein Spieler, der auch da ganz andere Ansprüche eigentlich haben muss. Und gerade dann, wenn ich raus bin aus der Mannschaft und meinen Platz verloren habe an Kone, dann muss ich vielleicht dann, wenn ich reinkomme, doch ganz anders auftreten. Dann muss ich vielleicht auch mal dominant sein. Dann muss ich vielleicht auch mal Entscheidendes tun. Und er will in der Nationalmannschaft an Spielern wie Goretzka vorbei. Und da muss er einfach wirklich mehr auf den Platz bringen und in so einem Spiel, wo er die Chance bekommt. Patrick Herrmann hatte ja wenigstens noch Abschlüsse, hat ans Außennetz geschossen, müsste natürlich auch als Joker mal treffen, hat immer wieder gute Chancen. Aber Neuhaus ist ja noch nicht mal in solche Situationen reingekommen. Also da ist natürlich dann schon eine Problemsituation, wenn ich als Trainer Ideen habe, aber die Spieler dann einfach das auch nicht umsetzen. Also letzten Endes hat Neuhaus tatsächlich belegt, wie du schon gesagt hast, warum er einfach nicht spielt, weil es ist nichts gekommen. Und insgesamt haben natürlich dann sind die Wechsel dann auch verpufft, weil wie gesagt, Patrick Herrmann dann auch vor dem Tor auch nicht der ist, der einfach mal einen Ball ins Tor schießt, auch aus vielleicht spitzerem Winkel, sondern eben ans Außennetz trifft. Ja, und Player hat im Moment diese Treffsicherheit nicht. Er gab ja Spiele, du hast Union Berlin angesprochen, vergangene Saison, als er dann einfach mal in diesem typischen Playerlauf den Ball ins Tor gefackelt hat. Also so etwas muss dann einfach auch mal kommen von den Spielern. Und wie gesagt, die Qualität haben sie. Adi Hütter hat das auch gesagt, seine Mannschaft hat sehr, sehr viel Potenzial. Aber bitteschön, das wird viel zu selten ausgepackt. Und diese Spiele in Berlin, diese Spiele in Augsburg, die tun in der Endabrechnung mit Sicherheit wieder weh.
Ja, und wenn man so viele Spieler hat, die ihre Problemchen mit sich rumtragen, dann wirkt der Kader plötzlich auch dünn, weil dann also weder die, die auf dem Platz stehen, ihr Potenzial ausschöpfen, noch die, die reinkommen. Und klar, ein Latzi Benisch oder ein Hannes Wolf ist dann vielleicht noch da, aber die haben ja auch bislang nicht den Eindruck erweckt, als wenn sie da jetzt zu Unrecht in Berlin auch wieder keine Chance erhalten hätten. Also es, in Summe sind genügend und genügend gute Spieler da, um mehr abzuliefern, als das jetzt in Berlin der Fall war. Aber ja, am Ende läuft es dann vielleicht auch auf einen Namen wie Markus Thüram hinaus, der dann nochmal ganz besonders fehlt, der dieses gewisse Etwas reinbringt, der auch mal eine Abwehr ganz alleine aufreißen kann mit dem Dribbling. Auch das ist ja ein Faktor, den man fast gar nicht sieht bei Borussia, dass da mal ein Spieler im 1 gegen 1 einfach sich eine Chance eröffnet. Man ist ja angewiesen auf ein cleveres Kombinationsspiel. Und wenn das so brach liegt, geht halt fast gar nichts.
Ja, zumal Hertha das ja auch geschickt gemacht hat. Es war ja das Thema, das Max Eberl dann auch dazu bewogen hat, in so einen verbalen Infight mit Arne Friedrich zu gehen, dass die Herthaner einfach, und das hat mit Sicherheit zum Matchplan gehört, immer wieder dieses Spiel langsam gemacht haben, den Spielfluss unterbrochen haben mit irgendwelchen Aktionen, wobei Gladbach hat eigentlich mehr gefoult. Also von daher hat Gladbach auch dazu beigetragen.
Ja, und die Szene, als Eberl aus dem Sattel gegangen ist, war ja auch ein Foul. Ein klares.
Ja, also irgendwo, wenn man dann alles runter reduziert, Hertha hat die entscheidenden Dinge richtig gemacht, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, ist mehr gerannt. Das sind die Basics, die Adi Hütter auch immer einfordert. Gladbach 45% Zweikampfquote, den entscheidenden Zweikampf bei dem Gegentor dann einfach auch nicht gewonnen. Da war Rami Benzebaini mit im Spiel, der abgefälschte Ball, dann stand Richter völlig frei. Also da ist dann einfach in der entscheidenden Situation der Zweikampf eben daneben gegangen oder zugunsten Herthas ausgeschlagen. Ja, und vorne einfach die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewonnen. Da war immer wieder ein Berliner dann auch mit dran und hat dafür gesorgt, dass es gar nicht erst gefährlich wurde. Und so war insgesamt war es einfach ein verschenkter Nachmittag in Berlin und eine extrem ärgerliche Niederlage, die Gladbach jetzt natürlich einfach auch in diesem Ansinnen, sich nach oben zu orientieren, mal wieder richtig ausgebremst hat. Und das ist das, was ich meine mit den altbekannten Mustern. Immer wenn es darum geht, einfach mal klar zu bleiben, klar eine Serie vielleicht auch zu starten und so ein Spiel dann vielleicht nicht unbedingt zu gewinnen, aber wenigstens nicht zu verlieren. Ich habe 2-2 getippt und bleib dabei, dass das auch ein okay Ergebnis gewesen wäre, dass man dann mit dem Heimsieg gegen Bochum am Wochenende hätte dann ausbauen können. Natürlich, man muss die verlorenen Punkte gegen Stuttgart irgendwann wieder reinholen, aber ein nicht verlorenes Auswärtsspiel in Verbindung mit einem dann siegreichen Heimspiel ist immer ein Weg Richtung des Fähren, wo die Gladbacher einfach auch hinwollen. Und das ist das Ärgerliche daran, dass gegen diese Berliner Mannschaft, ich sage, macht Embolo das Tor, wird das Spiel anders laufen, da bin ich mir sehr sicher, weil die Berliner da doch sehr unterlegen waren. Und am Ende war es einfach zu wenig, was Gladbach geleistet hat.
Der Spieler des Spiels.
Ja, vergangene Woche haben wir in dieser Kategorie über zwei Spieler gesprochen, die von uns in der Einzelkritik die Note 2 bekommen haben. Jetzt reicht schon eine glatte 3 für den Titel Spieler des Spiels. Und den heimsen diesmal Jan Sommer und Nico Elvedi ein. Ja, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall so sehen, ne? Weil die beiden, ihnen zumindest nicht viel vorzuwerfen waren. Nico Elvedi hatte auch die erste gute Chance nach dem Standard. Auch ein Faktor, einfach mal ein Standardtor, dass er geht, das Spiel irgendwie auf den Kopf stellt oder so ein frühes Tor reinbringt. Und Jan Sommer, ja, hat alles getan, was man von ihm verlangen konnte. Aber wie so oft in dieser Saison ist die 3 eher so ein, na, genau das eben. Man konnte ihm nichts vorwerfen, deswegen eine Note 3. Denn es ist ja ganz seltsam. Also du hast es angesprochen mit diesen ersten Schüssen, die reingehen. Ganz oft dauert es ewig, bis er mal einen Ball zu fassen bekommt. In Augsburg hat er ja sogar gar keinen Ball gehalten, weil der erste Schuss aufs Tor in der 80. Minute kam und dann drin war. Wie würdest du diese Saison bislang beschreiben, die Jan Sommer da erlebt? Eine Abwehrquote von 66,7 ist auch nicht so großartig. 12 Gegentore sind okay. Unglückliche Szenen waren in Leverkusen dabei. Was ist so dein Zwischenfazit seiner Saison?
Gut, ich meine, am Ende ist es für einen Torwart natürlich immer sehr unglücklich, wenn du hinter, oder was heißt unglücklich? Natürlich gut, wenn man hinter einer Abwehr steht, die wenig zulässt. Das ist ja immer so auch diese Diskussion bei den Torhütern der Top-Mannschaften, bei Neuer und Co. KG. Die bekommen natürlich herzlich wenig zu tun, aber dann in der einen Situation muss man halt da sein. Und das Tor in Berlin war für Jan Sommer nicht zu verhindern. Das ist dann eben diese eine Situation. Klar, wenn er den Ball hält, geht es vielleicht 0-0 aus. Und er hat ihn aber nicht gehalten. Er konnte ihn auch nicht halten. Also völlig schuldlos an diesem Aufsetzer. Überhaupt finde ich, dass man mit Aufsetzern noch öfter arbeiten sollte, weil die meistens für Torleute, ich habe ja nun selber früher im Tor gestanden, sehr, sehr schwierig zu verarbeiten sind. Also von daher, Marco Richter alles richtig gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich nicht hundertprozentig so gemeint und gewollt war. Aber ich würde sagen, Jan Sommer macht ja einfach eine unglückliche Saison für ihn, weil er wenig falsch macht, außer da in Leverkusen, als halt wirklich gar nicht sein Tag war. Aber immer wieder diese Tore bekommt und im Moment dann auch nicht so diese Stärke vielleicht hat, diese ganz herausragende Stärke, dann einfach auch die unhaltbaren Bälle zu halten mal und damit eben genau das zu verhindern.
Das ist dann eine Frage von mir als Nicht-Torwart an dich, der auch mal im Tor gestanden hat. Warum glaubst du aber, gibt es dann von ihm bei diesem Gegentor irgendwie gar keine Reaktion? Also wo ist da irgendwie so ein Reflex einfach, um irgendwie, also der Ball geht halt irgendwie am regungslosen Sommer vorbei. Er kann ihn wahrscheinlich auch nicht kriegen, aber ja noch weniger, wenn er sich überhaupt nicht rührt.
Ich glaube einfach, Sommer ist kein Showmaker. Das muss man dabei wissen, sondern der Ball setzte ja kurz vor ihm auf und ging dann wirklich im hohen Bogen da Richtung lange Ecke. Und ich glaube, er hat einfach dann relativ schnell erkannt, dass es da nichts bringt. Natürlich hätte er da jetzt noch hinterherfliegen können ins Netz, dann hätte man jetzt gesagt, na, er hat alles versucht, es zu verhindern, aber es war halt nichts zu verhindern. Und ich glaube, dass Jan Sommer einfach ein Torwart ist, der relativ nüchtern spielt und somit sich dann einfach diese Show-Effekte, so muss man es dann ja sagen, wenn du weißt, du bekommst den Ball sowieso nicht, was bringt dir das? Also da will ich ihn dann schon in Schutz nehmen und sagen, ich glaube, dass Jan Sommer immer alles dafür tun würde, Bälle abzuwehren. Manchmal macht er sich vielleicht ein bisschen klein in manchen Situationen, das aber vor allem gegen das 1-gegen-1, aber das ist auch sein Spiel. Er hat ja auch extrem gute Reflexe eigentlich, reagiert schnell, ist stark in der Fußabwehr. Da sind viele Dinge drin, aber bei dem Tor und genau wie bei dem Tor Stuttgart, bei diesem tollen Fernschuss, sieht man spät, klar, wenn er 1,93 ist, hält er den möglicherweise, aber ist er halt nun mal nicht. Dann wäre er wahrscheinlich auch nicht in Gladbach
ja,
im gut, Tor.
Geflogen ist er ja auch gegen Stuttgart, das konnte man ihm da ja nicht vorwerfen.
Ja, und deswegen, ich glaube einfach in Berlin irgendwie, du erkennst natürlich als Torwart keine Chance mehr für den Ball und was bringt dir das dann? Klar, wegen nochmal, du könntest für die Galerie und für die Benotung, für die Außenstehenden da noch so einen Hechtsprung machen und landest dann im Netz und rollst dann in den Ball hinein und keine Ahnung und verfängst dich noch im Netz und kommst nicht mehr hoch und dann muss dir der Abwehrspieler helfen. Sieht alles gut aus, aber ist letzten Endes Firlefanz und da würde ich sagen, Jan Sommer ist zu nüchtern für sowas und hat es auch gar nicht nötig.
Bevor wir überleiten zum ersten von zwei Spielen dieser Woche, habe ich noch eine Literaturfrage an dich. Du als Literaturfan und auch Dürrenmatt-Fan, soweit ich das weiß, wie fandst du es eigentlich, dass Marco Richter Borussias Henker war, während sie zu Besuch bei der alten Dame war?
Naja, es ist der Richter und sein Henker und die alte Dame. Ja, schönes Wortspiel und interessant bei Richter ist ja, dass er tatsächlich ja auch mal in Gladbach im Gespräch war.
Ja.
Also er hätte auch der Hertha sein Hertha ihr Henker sein können, wie man ja im Ruhrgebiet zu sagen pflegt. Also ja, die alte Dame hat eigentlich auch sehr altbacken gespielt.
Ja.
Aber für Borussia hat es gereicht. Und dann muss man sagen, ärgerlich, ganz einfach sehr ärgerlich und ja.
Du bringst jetzt die Physiker noch rein hier.
Genau, darüber denke ich tatsächlich gerade nach. Ja, also wenn man jetzt mag, die Physiker hätten sicherlich ihre helles Vergnügen, die Flugbahn des entscheidenden Tores nochmal nachzuberechnen. Also rein physikalisch natürlich erklärt, irgendwann was hochfliegt, fällt auch mal wieder runter und ja. Da sind wir dann bei den Physikern und was haben wir noch?
Es geschah ja nicht mal am helllichten Tag, weil es Abend war im Berliner Olympiastadion.
Nein,
also, deswegen.
Ja, genau, aber immerhin geschah es ja am erhellten Tage, denn es gab ja im Olympiastadion Flutlicht.
Ja, also obwohl ich das immer so düster finde, als aussieht, als wenn ich gar kein Licht an wäre. Aber naja, also Flutlicht, gutes Stichwort. Geht auch am Mittwoch im Borussia-Park an, DFB-Pokal gegen den FC Bayern, natürlich live im Free TV. Da kann sich Borussia auch nicht beschweren. Gerade dieses Jahr jedes einzelne Spiel im Free TV übertragen. Borussia, die Bayern und der Pokal. Ich glaube, es ist klar, woran bei dieser Kombi alle zuerst denken, und ich glaube, es ist auch klar, woran alle als zweites denken, oder? Historisch gesehen.
Also als erstes sicherlich an 1987, das 2-2 nach Verlängerung, als dann im Wiederholungsspiel das Spiel 2-3 verloren.
Das verwirrt die Leute nicht.
Nein, Spaß beiseite. Drei Jahre vorher das Pokalfinale, Lothar Matthäus, Elfmeter in die Wicken. Aber nochmal, ich weise darauf hin, den entscheidenden Elfmeter hat Norbert Ringels an den Pfosten gesetzt, bevor dann Michael Rummenigge den Ball vorbeischoss an Uli Sude, der im Gladbacher Tor stand und Bayern zum Pokalsieger macht und Gladbach wirklich nach einem guten Spiel. Es war ja lange eine Führung für Gladbach durch das Tor von Frankie Mill, bevor dann Wolfgang Dremmler relativ spät für den Ausgleich gesorgt hat. Und ja, dann dieses Elfmeterschießen, die Entscheidung von Jupp Heynckes, Lothar Matthäus, der nach diesem Spiel zum FC Bayern gehen würde, da zum Punkt zu schicken, und Lothar Matthäus, der dann zusammengesackt auf dem Rasen saß. Uli Sude konnte ihn dann nicht mehr retten sozusagen, auch weil eben Norbert Ringels verschossen hat. Ja, das ist natürlich Fußballgeschichte. Bis heute den Matthäus nicht verziehen worden von vielen Gladbach-Fans. Die Judas-Geschichte auch hinlänglich bekannt. Ja, und insgesamt glaube ich, insgesamt ist die Pokalhistorie von Gladbach und Bayern eine, die nur für die Bayern spricht.
Wofür auch das Halbfinale 2012 gesorgt hat. Das ist das zweite große Pokalspiel, das mir jetzt einfiel, weil 84 ich ja auch gar nicht geboren war. Aber natürlich, klar, ein unstrittiger erster Platz. Aber dann 2012 eine ja doch schwer zu fassende Duplizität der Ereignisse, denn es gab wieder einen Gladbach-Spieler, der zu den Bayern wechselte nach der Saison, auch wenn das zum damaligen Zeitpunkt im März noch nicht feststand. Dante hieß er, und auch er schoss über das Tor, also auch nicht irgendwie gehalten daneben, sondern drüber. Und auch dann gab es einen entscheidenden zweiten Fehlschuss, der, sage ich mal, in 20 Jahren so ein bisschen der Norbert Ringels dann sein wird, weil sich kaum noch einer an Harvard Nordweit erinnert.
So wird es sein, ja. Dante natürlich, ja, es wurde ja dann sogar sein Konterfei auf den Wänden um das Fanhaus herum entfernt, also sozusagen der Judas der Neuzeit für die Gladbach-Fans. Unglücklich, immer unglücklich. Ich glaube, wir beide haben wie die meisten, die uns jetzt auch zuhören werden, in so einem Spiel, in einem DFB-Pokal-Halbfinale zum späten Zeitpunkt nach 120 Minuten noch nie am Elfmeterpunkt gestanden, vor da ja dann auch ausverkaufter Hütte mit 54.000 geschossen wurde vor der Südkurve damals, nicht vor der Nordkurve, als Dante verschoss. Und ich glaube, es gibt schon so Fußballtore, die mit jedem Schritt auch kleiner werden. Dazu gehört wahrscheinlich dann das, denn wie immer ist es so, dass du als Schütze ja nur verlieren kannst, egal wer da im Tor steht. Und andersherum, wenn man sich mal an die jüngsten Elfmeter-Historie des Gladbacher Torwarts, nicht unseres, sondern des Gladbacher Torwarts Jan Sommer erinnert, dann kann man sich ja fast wünschen, dass es dazu kommt. Wir erinnern uns an Spanien, wir erinnern uns an Frankreich vor allem, Mbappé den Ball gehalten.
Anders Quali-Spiel gegen Italien jüngst.
Da gehalten, zwei Elfmeter gegen Spanien im Vorfeld gehalten, der EM. Also, ja. Da würde ich als Bayern dann schon denken, na, das sollten wir uns nicht gönnen, dieses Elfmeterschießen, werden die Bayern sowieso so denken. Aber das wäre dann, wenn es dazu kommt, wäre Jan Sommer natürlich einer, der schon Heldenpotenzial hat, definitiv.
Und das Ergebnis aus dem Bundesligaspiel am ersten Spieltag hat ja zumindest mal die Grundvoraussetzung erfüllt für ein Elfmeterschießen. 1-1 ging das aus, was seitdem geschah. Die Bayern haben alles gewonnen, bis auf das Spiel gegen Frankfurt, haben ein Torverhältnis von 33-8. In der Bundesliga nach 9 Spielen. Ich bin gespannt, wann Borussia 33 Tore erreichen wird. Ich schätze mal,
aktuell ist der Schnitt am 33. Spieltag, weil sie 1,1.
Ja, tatsächlich, aber so, ich würde jetzt gerade mal sagen, Februar ist gerade realistisch. Also es dauert noch eine ganze Weile. Deswegen die Frage, die ich mir jetzt für den Pokal noch stelle, bringt dieses Ligaspiel und bringen die Erfahrungen aus dem Ligaspiel Borussia noch irgendwas?
Nein. Also völlig anderer Wettbewerb, völlig andere Bayern vor allem. Die Bayern damals, glaube ich, 3, 4, 5 Trainingseinheiten zusammen gehabt unter Julian Nagelsmann und jetzt natürlich absolut im Saft. Aber die Frankfurter haben ja gezeigt, dass sie zumindest die Bayern besiegen können. Hat ihnen nicht viel genutzt, weil seitdem auch zwei Niederlagen kassiert, die auch richtig schmerzhaft waren für die Eintracht. Aber dieser Sieg in München, sicherlich auch, weil die Bayern viel verballert haben an dem Tage. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Aber wir erinnern uns ja, dass die letzten Heimspiele in der Bundesliga für Gladbach positiv ausgingen. 2-1 und 3-2 gewonnen. Also von daher muss man sich da mit Sicherheit nicht verstecken. Ein netter Leser schrieb uns, dass wir ja bestimmt schreiben würden, dass der künftige Champions League-Teilnehmer Borussia als haushoher Favorit gegen die Bayern ins Spiel geht. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht, tut mir leid, lieber Leser, aber da ist man dann halt manchmal auf dem Holzweg, was solche Sachen angeht. Aber die Bayern sind knüppelhoher Favorit, turmhoher Favorit, hochhaushoher Favorit, was auch immer. Aber ich habe es geschrieben und dazu stehe ich auch wenn es vielleicht nicht alle so sehen oder nicht allen gefällt, gerade diese Unstetigkeit der Gladbacher, dieses heute so, morgen so, ist doch die Gefahr für die Bayern und kann Gladbach Chance sein, weil man kann ja auch plötzlich mal was richtig Gutes machen.
Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall und Jan Sommer hat ja im Spiel am ersten Spieltag auch gezeigt, dass eine sehr gute Torwartleistung dann auch dafür sorgen kann, dass ein Gegner einfach mal 1-2 Tore weniger macht, als möglich gewesen wären aufgrund seiner Chancen. Borussia an dem Tag auch noch was verballert, also ist ein, in dem Sinne ein ganz normales Muster gewesen, aber wenn man da so irgendwie das Beste aus dieser Spielzeit vereint, ich sag mal so eine Effektivität wie gegen Dortmund, als man ja mit der wirklich einzigen großen Chance getroffen hat und dem verteidigen, wie man es gegen Dortmund auch gesehen hat, gegen Wolfsburg, letztlich ja auch gegen Stuttgart und in vielen anderen Spielen, weil dieser Trend stimmt. Also ja, ein Best-of Borussia dieser Saison unter Adi Hütter und dann geht da auch was im Pokal. Aber wir bewegen uns natürlich in einem Prozentbereich von, wenn wir uns jetzt festlegen müssten, es wäre schon eine große Überraschung.
Andererseits darf man nicht vergessen, dass sich die Gladbacher ja gerade in den Spielen gegen die Großen leichter tun. Denn diese Herthas dieser Welt, die sich halt hinten reinstellen und mit 11 Mann quasi verteidigen, da findet man keine Lösung. Aber wenn dann Räume da sind gegen die Bayern, gegen Dortmund, auch in Wolfsburg, da wissen die Gladbacher dann schon mit umzugehen und haben ja auch das ist ja ein bekanntes Phänomen, in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die Großen die größten Spiele gemacht. Wir erinnern uns an die Champions League-Spiele gegen Real Madrid im Borussia-Park bei Inter Mailand, als die Gladbacher da wirklich gut aufgespielt haben und schön aufgespielt haben und natürlich die Siege gegen die Bayern und von daher, ich sag mal, warum nicht? Natürlich, wenn die Bayern weiterkommen, dann würde jetzt keiner sagen Sensation, sondern dann, wenn es die Gladbacher schaffen. Aber ich würde diese Sensation jetzt auch nicht völlig ad absurd halten, denn Gladbachs Mannschaft hat Qualität und kann sie gerade gegen solche Gegner natürlich ausspielen. Schön wäre vielmehr, wenn sie das gerade in Spielen wie Augsburg und Hertha tun würde, weil verspielt wurde vergangene Saison, und daran dürfen wir uns auch gerne erinnern, oder müssen wir uns erinnern, das Europa-Thema ja definitiv in den Spielen gegen die Kleineren.
Aufstellungstipp.
Jetzt müssen wir quasi unsere Folgenstruktur ein bisschen umwerfen. Also erstmal so, wenn ihr diese Folge am Donnerstagmorgen oder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hört und wir hier über das Bayern-Spiel reden, nicht irritiert sein. Wir nehmen natürlich wie gewohnt am Montag auf. Jetzt ist es gerade 12.21 Uhr bei uns. Skippt einfach weiter. Nach dem Bayern-Teil folgt der Bochum-Gast. Und dann reden wir noch ein bisschen mehr über das Spiel am nächsten Sonntag. Aber jetzt quasi vorgezogen unser Aufstellungstipp für Bayern. Was glaubst du, wie Adi Hütter am Mittwoch spielen wird? Oder spielen also lassen wird?
Einfach meine gesamte Aufstellung.
Ja, mach einfach so. Ich korrigiere.
Also Sommer
ich korrigiere.
Steht im Tor. Ich gehe davon aus, dass Matthias Ginter zurückkehrt. Ich gehe auch davon aus, dass Adi Hütter nicht die Dreierkettenformation ändern wird. Darum sage ich die Abwehrreihe Ginter, Elvedi, die Bayer. Die Außenverteidiger Skelly und Benzebaini. Netz wird verdrängt von Benze Baini, glaube ich. Er hat auch in Berlin sich schwer getan, wurde auch noch nicht so richtig zuletzt eingebunden ins Gladbacher Spiel. Benze Baini war ja mal Bayernheld 2019 mit seinem Doppelpack, also kehrt zurück. Zentrale, finde ich, muss nichts geändert werden. Zakaria und Kone, so sie fit sind. Dann vorne würde ich tatsächlich sagen, Lars Stindl bleibt in der Mannschaft. Als Kapitän, gerade in so einem Spiel, finde ich wichtig, dass er auf dem Platz ist, auch wenn er sich zuletzt schwer getan hat. Aber vielleicht sind das die Spiele, in denen er sich freispielen kann. Wir erinnern uns, dass er gerade in diesen großen Spielen auch immer große Leistungen abgerufen hat. Beim 3:0 in München damals, in Florenz, beim Europapokalspiel. Also von daher, Lars Stindl bleibt drin. Hofmann natürlich auch, ist im Moment der beste Gladbacher Offensivmann. Und ich würde auch, da Markus Thuram vielleicht im Kader, aber sicherlich noch nicht bereit ist für die Startformation, weiterhin vorne auf Brel Embolo setzen.
Ja, einziger Diskussionspunkt, ich würde gar nicht sagen Widerspruch. Ich überlege wirklich zwischen Stindl und Player. Also wenn ich jetzt Trainer wäre, hätte ich so ein gewisses Gefühl, dass Player auch mal wieder reif ist, dann einfach so ein Tor zu schießen, wie du es vorhin auch skizziert hast. Andererseits war Stindl jetzt, also haben wir ihn ja ein bisschen auf dem absteigenden Ast gesehen in den Spielen vor Berlin. Jetzt ging es eigentlich in Berlin. Schwierige Entscheidung, weil Stindl jetzt auch nicht der klassische und typische Joker dann ist von der Bank. Also auch spannend einfach zu sehen, wie Hütter dann agiert, ob er dann jemand ist, der in so einem Spiel auch mal den Kapitän, auch in dem Fall dann zum ersten Mal auf die Bank setzt. Tendenz eher nein, ausschließen möchte ich es nicht. Also wenn ich mich nicht festnageln muss an der Position, würde ich so ein Entweder-Oder, Stindl oder Player machen.
Man könnte natürlich auch tatsächlich daran denken, dass Alassane Player Embolo verdrängt.
Habe ich auch überlegt.
Dann vorne die vordere Torspitze spielt oder vielleicht Hütter dann auch diese Konstellation dahingehend ändert, dass er mit Hofmann als einzige 10 und dann zwei Spitzen Stindl und Player spielt. Also ein sehr spielstarkes Konstrukt vorne. Dann fehlt natürlich so ein bisschen dieser Faktor Wucht, weil den sehe ich halt bei Player nicht so wie bei Embolo. Also wird spannend. Ich bleib jetzt mal bei Stindl und Embolo Player wäre sozusagen der elfeinhalbste Mann im Moment, könnte auf der 10 statt Stindl, könnte aber auch neben statt Embolo die vorderste Sturmspitze spielen. Da hat Adi Hütter Variationsmöglichkeiten und sicherlich auch nicht die schlechtesten, auch wenn die Herren vorne im Moment nicht so treffen, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Jetzt sind wir ohne Gast für die Bayern. Heißt, wir tippen einfach mal wieder schön unter uns.
Genau.
Also. Ist dann auch klasse, wenn ihr die Folge dann hört nach dem Spiel, dann könnt ihr direkt abgleichen.
Ja, abledern, na, die haben gar keine Ahnung. Also du darfst anfangen.
Ich fange an und sage, dass Borussia wieder kein Tor schießt, es aber auch nicht katastrophal wird, aber ja, ein 0-2 dann natürlich trotzdem das Aus im DFB-Pokal bedeutet.
Das wäre jetzt tatsächlich auch mein Tipp gewesen, aber ich wollte jetzt nicht mit dem 0-4 oder 0-5 kommen, das wäre ja gemein. So, und dann will ich aber auch nicht dasselbe tippen wie du und sage, es gibt eine Verlängerung und tatsächlich ein Elfmeterschießen und das...
Jetzt will ich das genaue Ergebnis aber auch wissen, das
Elfmeterschießen. Ja gut, wenn ich jetzt 8-7 sage, wird jeder sagen, das war ja wie damals 1984, ich meine, das geht 8-7 ausgegangen. Im Elfmeterschießen...
Schwierig. 2012 meine ich 4-2 am Ende für die Bayern.
Ja, genau, da ging es aber auch 0-0 nach 120 Minuten aus. Also von daher ist jetzt eigentlich auch gemein, weil den Dienst an dem Abend haben die Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Grulke. Das heißt also, die würden bei meinem Tipp alleine nur das Elfmeterschießen schon mächtig ins Rotieren kommen. Also von daher bleibe ich trotzdem dabei und sage dann, wenn das ins Elfmeterschießen geht, hat Gladbach mit Jan Sommer eine gute Chance, das Elfmeterschießen dann auch für sich zu entscheiden. Aber nochmal, das ist jetzt ein wohlgemeinter Tipp. Ich weiß schon, liebe Kritiker, ich weiß schon, dass der FC Bayern der Favorit in diesem Spiel ist und nicht Borussia Mönchengladbach. Aber im Pokal ist halt vieles möglich und warum nicht ins Elfmeterschießen?
Gut, und schön, dass du das Wort Gesetze nicht benutzt hast, einfach schön umschifft, sonst hätten wir hier noch 3 Euro kassieren müssen. Ja, dann machen wir einen Deckel drauf auf Hertha und auf die Bayern, also das Vorgeplänkel des FC Bayern. In der nächsten Folge werden wir dann sicherlich nochmal ausführlicher drüber reden. Aber ja, damit geht's über zum nächsten Programmpunkt.
Der Fohlenfutter Gästeblock.
Ja, den FC Bayern lassen wir in dieser Woche aus, was den Gast angeht. Denn wir blicken, was den angeht, schon auf Sonntag. Da kommt der VfL Bochum um 17.30 Uhr in den Borussia-Park. Ein großes Wiedersehen, 10 Jahre nach dem letzten Besuch. Da werden wir gleich sicherlich auch drüber sprechen, und zwar mit Philipp Rentsch. Der ist freier Journalist, schreibt für die Ruhrnachrichten unter anderem über den VfL Bochum und hat das VfL-Magazin Tief im Westen gegründet. Carsten sagte gerade schon im Vorgespräch, wo der Name wohl herkommt. Das ist natürlich sehr naheliegend als Bochum-Berichterstatter, aber erstmal herzlich willkommen, Philipp.
Hallo, ich grüße euch.
Du hast am Sonntag von, ja, man kann sagen, den Fußballjournalisten in Deutschland noch mit am längsten gearbeitet, denn der VfL Bochum hatte das letzte Spiel um 19.30 Uhr, hat gewonnen gegen Eintracht Frankfurt, der zweite Sieg in Folge, und damit wird Borussia nächsten Sonntag schon wieder das zuteil, was schon gegen die Hertha so war. Die hatte vorher auch gegen Frankfurt gewonnen. Es sieht nicht so schlecht aus für den VfL, oder? Was war das für ein Spiel am Sonntag?
Ich finde, es war die bislang beste Saisonleistung vom VfL. Es war jetzt der dritte Saisonsieg. Es gab ja schon zu Beginn einen Heimsieg gegen Mainz 05, dann auch zwei sehr ordentliche Heimspiele gegen Hertha. Das Spiel ging dann allerdings verloren, und ein 0:0 gegen Stuttgart. Und jetzt das 2:0 gegen Frankfurt. Insgesamt ist es bislang so, dass der VfL vor allem zu Hause recht gute Leistungen zeigt. Auswärts hakt es noch ein bisschen. Deshalb bin ich gespannt, wie es dann im Borussia-Park aussehen wird.
Wie wichtig ist das für den VfL Bochum, jetzt wieder erstklassig zu sein nach so langer Zeit? Ich glaube, so lange war Bochum, glaube ich, nie zweitklassig gewesen, oder?
Ja, vorher war es eigentlich immer so, wenn der Verein mal abgestiegen ist, dann ging es im Jahr darauf direkt wieder hoch. Und das war jetzt nicht der Fall. Wir erinnern uns alle, 2010 ist der VfL aufgestiegen, abgestiegen. 2011 gab es dann die Relegation gegen Borussia Mönchengladbach. Dort im Hinspiel die Niederlage, im Rückspiel das Unentschieden. Das reichte dann nicht, um in die Bundesliga zurückzukehren. Und dann dauerte es nochmal 10 Jahre, ehe es jetzt wieder hochging. Zwischendurch gab es, glaube ich, auch mal Jahre, da hätte es noch in eine ganz andere Richtung gehen können. 2013, 2014, das waren doch sehr schwere Jahre und komplizierte Jahre, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich. Nur knapp hat es der Verein da geschafft, in der Liga zu bleiben, also nicht noch runter in die dritte Liga zu gehen. Und dann hat jetzt tatsächlich mal alles gepasst und der VfL ist wieder da, wo er ja auch lange Zeit war, in den 70ern, in den 80ern und in den 90ern, war der VfL Bochum ja tatsächlich etabliertes Mitglied der Bundesliga.
Ja, und der Start jetzt mit 10 Punkten aus 9 Spielen, ich würde sagen voll im Soll. Also es hat sich ja, die Tabelle sieht ja momentan so aus, dass da Bielefeld, Fürth und Augsburg schon, ich würde fast sagen, ein bisschen hinten dran sind. Mit dem Sieg ist man jetzt vor der Musik ein wenig, und ich habe immer das Gefühl, gerade so Aufsteiger, die wirklich größere Underdogs sind, die lange nicht in der Bundesliga waren, für die ist es immer wichtig, am Anfang viel zu punkten, weil ich erinnere mich an Paderborn zum Beispiel, denen ist immer hinten raus die Puste ausgegangen. Wie nimmst du jetzt diesen Start wahr?
Ja, natürlich ist es wichtig, jetzt zu Beginn schon Punkte zu holen, damit die Euphorie auch bleibt im Umfeld. Die ist nach wie vor sehr, sehr groß. Das spürt man, das hat man auch gestern beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt gespürt. Vielleicht ist das auch ein Faktor, warum der VfL Bochum gerade zu Hause so gut ist im Zusammenspiel mit den Fans. Und klar, wenn ich mir so die Spiele von Arminia Bielefeld, Augsburg und Fürth anschaue, dann habe ich schon den Eindruck, dass der VfL Bochum gerade etwas besser drauf ist. Vielleicht auch noch diese Leidenschaft hat, die einen Aufsteiger manchmal auszeichnet. In Fürth gab es ja auch einen Sieg. Das war ein insgesamt ausgeglichenes Spiel. Der VfL war aber fußballerisch doch etwas stärker, fand ich. Also ich glaube, der VfL Bochum hat auf jeden Fall das Potenzial, in dieser Liga zu bestehen. Es wird sicherlich bis zum Ende spannend sein. Davon gehe ich Stand jetzt aus. Aber der Saisonstart macht Lust auf mehr. Und ich glaube, im Umfeld haben die Fans auch begriffen, dass diese Mannschaft in der Lage ist, auch in der Bundesliga mitzuhalten.
Ich glaube, was du eben gesagt hast, diese Euphorie. Also ich habe Bochum immer als wirklich eine richtige Fußballstadt wahrgenommen und gerade auch so das Ruhrstadion, übrigens das Stadion, in dem ich mein erstes Gladbach-Spiel gesehen habe, irgendwann in den 80ern ist Vater mit uns aus dem Sauerland dann nach Bochum gefahren. Ich glaube, ein 1:1 war es damals, vor langer Zeit. Aber ich finde einfach, dieses Ruhrstadion ist ja auch eine richtige schöne Fußballarena und Bochum war ja immer so ein Verein, über den man sagte, die sind total sympathisch, alle finden die ganz gut und ist in Ordnung. Aber wo würdest du die im Moment einordnen? Schalke ist aus der Bundesliga verschwunden, Dortmund ist in andere Sphären abgeglitten. Wo steht der VfL da so?
Ja, also der VfL Bochum war immer der kleine Nachbar von Borussia Dortmund und Schalke 04 in dieser Saison. Ist es natürlich eine besondere Konstellation, dass nicht nur Bochum wieder in der ersten Liga spielt, sondern Schalke eben in der zweiten. Ich habe den Eindruck, dass Bochum tatsächlich noch ein Standort ist für Fußballfans, die auch ein bisschen die Nostalgie lieben. Also ein Stadion, das mitten in der Stadt steht. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so üblich, wenn man sich die neueren Stadien anschaut, die dann wie draußen auf der grünen Wiese entstehen. Das ist was Besonderes in Bochum und ich merke auch, dass die Leute nach 11 Jahren wirklich besondere Lust wieder auf Bundesliga haben. Also das sieht man auch an den Zahlen. So viele Dauerkarten verkauft wie noch nie, so viele Trikots verkauft wie noch nie. Es sind allein in diesem Jahr mehr als 5000 Mitglieder hinzugekommen. Das ist für den VfL insofern bemerkenswert, weil es vorher nur 12.000 waren und jetzt weit über 17.000. Heute bei der Jahreshauptversammlung wird die neue Zahl verkündet, da sind es schon fast 18.000. Also da ist eine Menge entstanden, auch in dieser Corona-Zeit, was man vielleicht auch gar nicht geglaubt hätte. Die Zuschauer durften nicht ins Stadion, aber trotzdem ist die Euphorie eigentlich größer geworden.
Ja, ich habe das oft auch tatsächlich im Stadion erlebt als ich will es fast Fußballtourist nennen. Ab und zu, ich habe in Dortmund studiert, du ja auch, Philipp, ne? Da ist man dann schon mal, gerade bei so Montagsspielen, mal mit der Bahn nach Bochum gefahren, hat sich da ganz spontan eine Stehplatzkarte geholt, weil das ja auch in Zweitliga-Zeiten dann mal ging. Und dann war das schon, ja, so ein Fußball, wie man ihn nicht mal an so vielen Orten erlebt in Deutschland. Deswegen auch immer sehr sympathisch. Aber wir haben gesprochen über diese 11 Jahre in der zweiten Bundesliga, diese doch sehr lange Zeit. Ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, was diese Relegation für eine Zäsur in Gladbach damals war. Es ist eigentlich die Wiedergeburt des Vereins auf ganz besondere Weise. War es für den VfL Bochum damals fast das Gegenteil? Oder sage ich mal so, wenn man unter anderen Umständen den Aufstieg nicht geschafft hätte, dann wäre es genauso wenig schlimm oder schlimm gewesen. Also dieses Knappe, war das für den VfL Bochum auch so schlimm, wie es für Gladbach gut war?
Ja, ich glaube schon. Also viele Bochumer sind damals mit der Erwartungshaltung in die Saison gegangen, dass es wieder so klappen wird, wie es immer in der Vergangenheit war. Nur ein Jahr zweite Liga, dann geht's wieder rauf. Insgesamt verlief die Saison bis auf den Start eigentlich auch ganz ordentlich. Es waren am Ende 65 Punkte. In den Jahren danach wären wir mit 65 Punkten immer aufgestiegen. Das war in der Saison dann eben nicht möglich. Aber wir haben es ja auch in Kiel gesehen oder in Braunschweig, wenn man eine Relegation verliert, eigentlich egal wie. Und es war dann für Bochum ja seinerzeit doch sehr knapp. Durch das späte Gegentor im Hinspiel, im Rückspiel gab es dann zumindest die Führung und dann auch wieder Hoffnung. Also es war dann sehr knapp und so eine verlorene Relegation tut immer weh. Und es kam dann eins zum anderen. Es war so, dass der VfL auch relativ viel Geld investiert hat, um direkt wieder aufzusteigen. Das fehlte dann in den folgenden Jahren. Und das habe ich ja eingangs auch schon geschildert. Das waren dann keine leichten Jahre. Speziell 2013/14 ging es dem Verein eben wirtschaftlich und sportlich nicht gut. Und da hat man sich erst langsam von erholt und ein richtiger Aufstiegskandidat war der VfL ja in den 11 Jahren eigentlich nie. Also es gab mal eine gute Saison, als Simon Terodde auch Torschützenkönig wurde. Da gab so 3-4 Spieltage vor Schluss noch die Möglichkeit, vielleicht oben ranzukommen. Und am Ende wurde der VfL Fünfter, aber ansonsten war es ja eher Mittelmaß.
Jetzt habt ihr, glaube ich, eine sehr erfahrene Mannschaft. Ist das wichtig, gerade in dieser Saison, um einfach mit einem jungen Trainer dann an der Seite diese Euphorie in Energie umzuwandeln und dann diesen Klassenerhalt zu schaffen?
Ja, das fällt tatsächlich auf, dass viele auch schon, oder das war auch schon im Aufstiegsjahr der Fall, dass viele erfahrene Spieler dabei waren. Bei den Sommertransfers in diesem Jahr war es so, dass 7 von 8 Neuzugängen auch Bundesliga-Erfahrung mitgebracht haben. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium bei den Transfers. Und das sieht man in der einen oder anderen Situation ja auch, dass es Spieler gibt jetzt, die auch neu dazugekommen sind, die sich nicht mehr komplett an die Bundesliga gewöhnen müssen, sondern die da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Die ganz großen Sprünge sind für den VfL als Aufsteiger natürlich nicht möglich. Wenn wir auf den Etat schauen, dann hat nur Fürth weniger Geld zur Verfügung. Dass man da natürlich auch Abstriche machen muss, das ist klar. Aber grundsätzlich fällt schon auf, dass der VfL eine erfahrene Mannschaft hat. Und das kann natürlich im Abstiegskampf helfen. Vielleicht auch im Vergleich zu Arminia Bielefeld, die ja in diesem Sommer sicherlich interessante Spieler verpflichtet haben. Aber dem einen oder anderen fehlt dann wahrscheinlich noch die Bundesliga-Erfahrung.
Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass Sebastian Polter und Dani Blum beide schon 30 sind. Ich hätte die jetzt so bei 26 eingeordnet, dass sie noch so fast Perspektivspieler sind für Bochumer Verhältnisse. Aber naja, das zeigt, dass diese Mannschaft tatsächlich sehr alt ist, fast 30 Jahre im Schnitt. Wenn du dich so auf 3 reduzieren müsstest, wer sind da die wichtigsten Figuren in dieser Mannschaft?
Das ist insofern schwierig, weil es gerade auch im Aufstiegsjahr mit dem Kollektiv gelungen ist, erfolgreich zu sein. Also klar gab es dann Topscorer wie Simon Zoller und Robert Jule, wobei Jule ja im Sommer gegangen ist, der einzige Leistungsträger, den VfL im Sommer verlassen hat. Zoller fällt verletzt aus mit einem Kreuzbandriss. Und gerade in der Offensive muss ich das Ganze gerade noch finden. Danny Blum hat gestern ein sehr gutes Spiel gemacht, ist sicherlich ein Kandidat dann auch für die Startelf gegen Borussia Mönchengladbach. Ansonsten Manuel Riemann als Torhüter, der auch der Lautsprecher der Mannschaft ist, der auch sehr gute Leistungen in dieser Saison bislang gezeigt hat, ist sicherlich eine ganz wichtige Figur. Ich finde, Danilo Soares macht es gerade ganz gut. Als Linksverteidiger fällt man vielleicht nicht immer so oft auf, aber er ist jemand, der sowohl defensiv als auch offensiv überzeugen kann. Aber grundsätzlich kommt der VfL dann doch eher übers Kollektiv und es ist schwierig, einzelne Spieler hervorzuheben.
Ist das eine Mannschaft, die typischen Bochum-Fußball spielt, diesen Arbeiterfußball, der aber auch wirklich ein paar schöne spielerische Elemente hat? Oder wie würdest du im Moment den Bochumer Fußball definieren?
Also wenn ich nochmal auf das Spiel gestern zurückschaue, dann war es genau das. Also viel Leidenschaft, auch taktische Disziplin, die natürlich dazugehört. Der VfL hat jetzt in dieser Saison immerhin schon in 9 Spielen 4-0 gespielt, hat zwar relativ viele Gegentore kassiert, das lag natürlich auch an dem 0-7 in München, aber ansonsten ist die Mannschaft schon mit viel Leidenschaft ausgestattet. Zusammen mit den Fans passt das gerade in den Heimspielen. Also typischer Bochum-Fußball muss man vielleicht noch klarer definieren, was das sein könnte. Aber klar, Leidenschaft gehört immer dazu. Was die Mannschaft jetzt auch auszeichnet, ist ein gutes Tempo in der Offensive, was ein Aufsteigerfeld auch benötigt, um aus einer sicheren Defensive heraus dann auch Konter zu fahren. Also gerade schnelle Außenspieler hat die Mannschaft und also ich glaube, das passt gerade ganz gut, da steckt auch ein Konzept hinter und das sieht man dann auch, vielleicht nicht in jedem Spiel, gerade gegen die großen Mannschaften wird es dann für den VfL als Aufsteiger natürlich besonders schwer, aber jetzt gegen Frankfurt und das ist ja auch ist ja immerhin Europa League Teilnehmer, sah das schon ganz ordentlich aus und das war auch gegen Stuttgart, gegen Mainz und gegen Hertha der Fall.
Ja, 4-0, da kann Borussia eigentlich nur von träumen. Gab es lange 1 in dieser Saison in der Bundesliga, 6-mal, wenn ich richtig gezählt habe, genau 1 Gegentor, zuletzt fast schon traditionell. Jetzt kann ich dir sagen, oder man weiß es vielleicht auch, Gladbach hat öfter mal Probleme mit tiefstehenden Mannschaften, die dann am besten noch beißen, kratzen und so weiter. Ist das ein Spiel, was du auch am Sonntag erwartest vom VfL Bochum, dass man das so angehen wird und jetzt Gladbach eher nicht den Gefallen tut, groß mitzuspielen?
Der VfL hat unterschiedliche Herangehensweisen in dieser Saison auch gewählt. Also gegen Fürth war es so, in diesem sicherlich sehr wichtigen Kellerduell hat der VfL sehr abwartend gespielt, während es auch schon Partien gab. Da war der VfL deutlich offensiver unterwegs. Also ist es im Vorfeld sicherlich schwer einzuschätzen. Es kommt natürlich noch die englische Woche hinzu. Da muss man mal schauen, wie weit Thomas Reis dann auch vielleicht auf der einen oder anderen Position rotiert. Also für den VfL ist das ganz sicher die schwierigste Aufgabe in dieser Woche. Vielleicht gibt es da noch zusätzlichen Schwung durch ein gutes Pokalspiel gegen Augsburg. Ich denke, da ist der VfL ganz sicher nicht der Underdog, vielleicht sogar der kleine Favorit in diesem Duell zu Hause. Augsburg ist ja auch nicht gut drauf. Also ich bin dann einfach mal gespannt auf das Spiel im Borussia-Park. Ich habe jetzt von Gladbach in dieser Saison auch noch nicht so viel gesehen, sodass mir da eine Einschätzung noch gar nicht so leicht fällt.
Für so ein paar Gladbacher wird das ja ein Wiedersehen. Max Eberl war beim VfL Bochum, Martin Meichelbeck war beim VfL Bochum. Sind das Sachen, die im Club da auch noch eine Rolle spielen, wenn man dann jetzt diese Wiedersehen hat, die ja dann auch auf die Bundesliga bezogen sind? Oder schaut Bochum wirklich nur auf die Gegenwart und nach vorne?
Also insbesondere Christoph Kramer hat ja einen besonderen Bezug zum VfL. Ich weiß, dass er auch hin und wieder mal, speziell in der Vor-Corona-Zeit, dann auch zu Besuch im Stadion war. Er hat ja doch eine emotionale Bindung auch noch zum Club. Und es ist ja eigentlich auch ganz, ganz kurios. Damals soll ja Max Eberl wohl im Stadion gewesen sein, um Leon Goretzka zu scouten. Und dann hat er Christoph Kramer entdeckt. Aber ich glaube, für die Gegenwart spielt das keine große Rolle.
Hat er nicht so eine Dauerkarte in Bochum?
Ja, ihm hat man damals eine Dauerkarte überreicht. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch eine hat, aber also die Verbundenheit zum VfL scheint ja immer noch da zu sein. Er hat ja auch irgendwann mal gesagt, er möchte vielleicht nochmal für den VfL spielen. Das hat Leon Goretzka auch gesagt. Vielleicht spielen sie dann irgendwann mal wieder zusammen.
Wobei Kramer ja auch gesagt hat, er will für immer in Gladbach spielen. Also wird es ein bisschen eng für einen von beiden zumindest.
Aber so ist das im Fußball manchmal.
Und Kreisliga will er doch auch noch spielen, oder? Also alles, ja. Alles zusammen.
Ja, da hofft ja keiner der Vereine, dann ihm diese Möglichkeit geben zu können. Also von daher, jetzt am Wochenende wird er nicht dabei sein.
Wahrscheinlich nicht, nein, das stimmt. Nein,
eher nicht. Also kein Kramer gegen Bochum. Und dann auch kein Kramer-Tor gegen Bochum. Das wäre ja so der Klassiker, ne?
Ja, also Christoph Kramer hat ja in Bochum quasi so die ersten Schritte im Profifußball gemacht und er war 2 Jahre hier und ich erinnere mich noch, als er verabschiedet wurde, hatte er tatsächlich Tränen in den Augen. Es war auch eine besondere Konstellation. Ich erinnere mich, dass er dann unter Carsten Neitzel war damals mal ein halbes Jahr Trainer beim VfL Bochum. Da wurde er sogar in die Regionalliga-Mannschaft ich will nicht sagen degradiert, aber da durfte er nicht mehr in der zweiten Liga gegen Sandhausen ran und 1,5 Jahre später spielt er dann im WM-Finale. Also ich glaube, die Zeit in Bochum, die hat ja noch eine besondere Erinnerung.
Wie ist denn deine Verbundenheit zum VfL zustande gekommen? Bist du Bochumer? Weil ich kenne also wenige, die dem VfL Bochum verbunden sind, die kommen dann entweder aus Bochum oder maximal aus Witten.
Ja, so ist das in der Regel. Ich bin tatsächlich auch in Bochum geboren, wobei ich da immer vorsichtig sein muss. Ich wohne quasi so fast auf der früheren Stadtgrenze zwischen Bochum und Wattenscheid. Das ist auch nochmal eine besondere Konstellation, wobei heutzutage vielleicht nicht mehr so sehr. Die SG Wattenscheid spielt mittlerweile in der Oberliga. Aber tatsächlich bin ich gebürtiger Bochumer und habe den VfL immer so ein bisschen verfolgt, natürlich, ehe es dann irgendwann in die berufliche Richtung ging, dass ich den VfL auch da als Reporter begleite und bin ja jetzt schon seit ein paar Jahren auch dabei.
Aber wie wichtig ist der VfL Bochum auch für die Stadt?
Ja, schon sehr, sehr wichtig, weil natürlich gibt's in der Stadt auch Anhänger von Borussia Dortmund und Schalke 04, aber ich habe es noch nie so erlebt wie in diesem Jahr, dass es wirklich sehr viele Fahnen, Schals und sonst was in der Stadt zu sehen gab. Also das fällt schon auf. Rund um den Aufstieg war hier eine Menge los und das hat sich eigentlich auch gehalten. Also natürlich ist der Verein für die Stadt besonders wichtig. Es gibt immer mal wieder, auch in der überregionalen Berichterstattung, dann den vielleicht etwas düsteren Blick auf Bochum. Das sehe ich sehe ich hier aus der Stadt heraus ein bisschen anders. Es hat sich hier auch viel getan, auch nach dem Weggang von Opel zum Beispiel ist eine Menge entstanden. Wenn man sich das Gelände heute anschaut, dann sind dort viele auch größere Firmen und innovative Firmen beheimatet. Die Ruhr-Uni ist der größte Arbeitgeber in der Stadt. Das nimmt man vielleicht von außen auch manchmal gar nicht so wahr. Aber trotzdem, der VfL Bochum ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Stadt und auch für die Menschen wichtig. Und das sieht man ja jetzt auch in der Bundesliga. Die Leute strömen ins Stadion. Es sind 15.500 Dauerkarten verkauft. Das ist für Bochumer Verhältnisse tatsächlich eine ganze Menge.
Ich muss mal überlegen, es gibt ja auch kaum Stadien, die so aussehen, wie sie vor 25, 30 Jahren schon aussahen. Also da ist in Bochum auch nicht viel passiert und ich habe auch nichts gehört, dass da mal was geplant ist, oder? Also wahrscheinlich kann man sich auch gar nicht leisten, da jetzt irgendwie groß umzubauen, zu wachsen vielleicht sogar.
Ja, also unter normalen Bedingungen, jetzt haben wir natürlich immer noch Corona-Einschränkungen und Karten gibt es dann nur für Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder und selten freien Verkauf, aber normalerweise wäre das wahrscheinlich jetzt wirklich so eine kleine Pilgerstätte für Fußballnostalgiker. Also das Besondere ist ja auch noch, es gibt noch klassische Flutlichtmasten wie früher. Das ist ja auch in wenigen Stadien noch der Fall. Also das ist schon was Besonderes, die besondere Lage zum Stadtzentrum. Man ist dann irgendwie vom Hauptbahnhof, braucht man eine Viertelstunde hoch die Kastrupper Straße, bis man dann da ist. Also das ist schon was Besonderes und es gibt gerade auch keine Pläne daran, etwas zu ändern. Natürlich ist das Stadion ein bisschen in die Jahre gekommen, Eröffnung war Ende der 70er, das merkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, aber ich glaube, das nimmt der Fußballfan dann auch in Kauf.
Ja, ich meine, das gehört auch eigentlich genau so zum VfL Bochum, wenn man den Verein jetzt mal so wahrnimmt. Das ist schon dann, denke ich mal, ein Verein, zu dem so ein Stadion auch perfekt passt und in dem er dann auch sich, glaube ich, so perfekt ausleben kann. Und die Frage ist ja jetzt, was bringen die denn in Gladbach jetzt aufs Parkett? Was haben die Borussen da zu erwarten? Würden die Bochumer da mit diesem Sieg im Rücken jetzt ein bisschen frecher werden oder geht es da eher darum, nicht unterzugehen?
Ja, spannend wird tatsächlich zu sehen sein, wie sich der VfL jetzt auswärts präsentiert. Weil man muss dazu sagen, es gab jetzt zu Saisonbeginn eher stärkere Gegner auswärts in München, in Leipzig, in Wolfsburg, also drei Champions-League-Teilnehmer plus bei den zu dem Zeitpunkt recht starken Kölnern, die ja immer noch recht gut drauf sind, was man vielleicht zu Saisonbeginn auch nicht erwartet hätte. Also, aber da war der VfL recht passiv, hatte auch wenige Torchancen. Also in Wolfsburg gab es eine nennenswerte Torchance, in Köln ist lange Zeit wenig passiert, ist dann immerhin am Ende noch ein Tor gelungen. Das Spiel gegen München lasse ich jetzt mal außen vor. In Leipzig war der VfL schon phasenweise etwas mutiger, aber trotzdem gab es wenige nennenswerte Torchancen. Auch in Fürth ist bis auf die Schlussphase wenig passiert. Also ich bin wirklich gespannt, ob es der VfL jetzt auch schafft, auswärts mutiger, selbstbewusster aufzutreten und auch mehr Torgefahr zu entwickeln.
Ja, ist die Frage, ob das überhaupt der Ansatz sein muss in Gladbach, ob er nicht auch einfach sozusagen mutig verteidigen kann und das dann den Borussen den Zahn zieht, die es ja doch immer gern haben, wenn der Gegner auch ein bisschen mitmacht und ein paar Räume lässt, dass man dann auch in die Tiefe spielen kann. Das brauchen ja Spieler wie ein Brill Embolo gerade, die dann nicht unbedingt welche sind, die im Strafraum direkt angespielt werden, sondern ja, die dann gefüttert werden entsprechend mit Vertikalbällen. Es ist gewisse Tradition hier, dass unsere Gäste auch immer einen Tipp abgeben müssen. Wir tun das gleich auch, aber der Gast darf anfangen.
Naja, wenn ich jetzt sage, der VfL punktet, mache ich ja insofern nichts falsch, weil es ja ein VfL-Duell ist. Also,
ja, aber so kommst du hier nicht weg. Nein,
wir brauchen schon zwei Zahlen zwischen mit dem Doppelpunkt dazwischen.
Dann tippe ich mal ganz neutral auf ein 1:1.
Tja, da gehe ich jetzt nicht mit. Ich tippe ja auch oft unentschieden, habe es auch in Berlin gemacht, habe natürlich völlig daneben gelegen für Gladbach. Aber jetzt sage ich tatsächlich 3:0 für Gladbach.
Okay, dann gehe ich mit Optimismus mit, weil ich ja vorhin schon auf einen Pokal aus gegen die Bayern getippt habe. Wobei, da muss man jetzt kein großer Pessimist für sein. Und nehme das Resultat von vorhin umgedreht. Gladbach gewinnt 2:0 gegen Bochum und schafft es dann doch mal mit einem 2:0. Wäre das erst zweite Mal in dieser Saison.
Ja, und ich glaube, Bochums Druck ist ja durch die Punktesituation Also Gladbach wären, glaube ich, für Bochum dann auch wirklich richtige Sonderpunkte, oder? Wie darf man das da einschätzen? Aber ich glaube, ganz anders kann man es gar nicht einschätzen, oder?
Ja, definitiv. Also die wichtigen Punkte sind die aus den Spielen gegen die direkten Konkurrenten, wobei in der Tabelle sind Gladbach und Bochum ja zumindest gerade auch nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, das stimmt, ein Punkt, ja.
Aber klar, grundsätzlich sind das eher Bonuspunkte.
Ja, und wir, Carsten, sind schon sehr gespannt und vorfreudig, glaube ich, da mit Blick aufs Rückspiel, wenn wir dann uns mal ins Ruhrstadion begeben werden.
Ja, wir waren ja zwischendurch mal da, weil auf dem Weg zum Tegernsee fährt man von Mönchengladbach erst über Bochum. Klar, da war irgendwie so ein Testturnier, Testspiel oder irgendetwas.
Der H-Hotels Cup.
Der H-Hotels Cup, genau.
Ein Titelgewinn für Borussia.
Ja, Wahnsinn. Also da waren noch Dinge. Da sind wir tatsächlich dann, anstatt erst nach Süden zu fahren, erstmal nach Bochum rübergefahren und haben da lecker Currywurst gegessen, also ich zumindest. Und dann ging es dann weiter an den Tegernsee. Also von daher, aber es ist ja immer noch so, damals war ich dabei bei diesem Rückspiel Relegation. Bochum hat ja kein Tor geschossen, Philipp, da will ich nochmal drauf hinweisen. Beide Tore kamen durch Gladbacher, Nordwald und Reus. Und war einfach dadurch, dass die Gladbacher einfach doch in der Überzahl auch waren oder sehr laut, sehr, sehr präsent waren, die Gladbach-Fans, war da schon eine ziemlich große Party am Ende da im Ruhrstadion. Da werden die Bochumer sicherlich etwas andere Erinnerungen haben.
Ja, definitiv. Aber ich freue mich auch schon aufs Rückspiel, klar, weil das sind natürlich die besonderen Duelle. Wenn dann auch vielleicht ein paar mehr Gästefans da sind, dann entwickelt sich vielleicht noch ein besonderes Stimmungsduell dann auch auf den Rängen.
Wie viele Leute fahren jetzt mit nach Gladbach? Wie viele dürfen? Ich weiß gar nicht.
Also ich weiß zumindest, dass sich einige Bochumer schon Tickets gesichert haben über Borussia Mönchengladbach. Das ist ja wohl gerade auch möglich. Im Ticket-Online-Shop scheint es da doch noch ein größeres Kontingent zu geben und der offizielle Verkauf hier geht erst noch los. Aber aktuell ist es so, dass eigentlich auch alle Gästekarten dann verkauft werden. Also die Bochumer fahren auch gerne auswärts mit und Gladbach ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt.
Das stimmt. Wir werden im Stadion sein, Yannick.
Wir werden im Stadion sein, ja. Das lassen wir uns.
Ich bin auch dabei, klar.
Ja, also.
Dann sieht man sich ja wahrscheinlich mal.
Dann sehen wir uns.
Dann können wir hinterher gucken, wer denn am besten tippen kann.
Ja, wir freuen uns drauf, auch wenn natürlich diese Woche nochmal der Hinweis, ne, ein etwas größeres Spiel wahrscheinlich noch jetzt im Pokal gegen den FC Bayern, das unsere Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Gulke abdecken, Sonntag dann mit uns im Stadion. Und euch sei nochmal unsere Spezialfolge zur Relegation ans Herz gelegt. Vom 19. Mai, 10 Jahre Relegation, die Zeitenwende für Borussia Mönchengladbach hieß das. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, ist zeitlos schön, würde ich sagen.
Und immer noch aktuell, würde ich sagen, ne? Weil die Zeitenwende hält ja noch an.
Ja, gut, jetzt geht es eher um die Trendwende wieder. Aber naja, mal schauen, ob es das gibt, ob es sie gibt am Sonntag. Erstmal vielen Dank an dich, Philipp, dass du uns zur Verfügung standest und was zur aktuellen Lage und zu den vergangenen Jahren des VfL erzählt hast. Und dann eine gute Fahrt am Sonntag nach Gladbach.
Ja, hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann im Borussia-Park.
So wird's sein. Tschüss, bis Sonntag.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das waren ja ein paar ganz schöne Einblicke in den VfL Bochum. Ich habe in Bochum sogar mal ganz kurz noch als Erinnerung ein Champions-League-Spiel gesehen.
Was?
ZSKA Moskau wurde dorthin verlegt, ich glaube gegen Glasgow. Da sind wir dann irgendwie mit ein paar Leuten aus Münster hingefahren. Und,
naheliegend gedacht, auf jeden Fall.
Naheliegend, genau. Gucken wir mal Champions League. Aber das...
Borussia hatte ja auch ein Heimspiel in Budapest, ne? Deswegen.
Genau so. Also alles ist möglich und war doch ein paar nette Einblicke in den VfL Bochum, ins Gefühlsleben des VfL Bochum und vor allen Dingen auch in das, was auf Borussia am Wochenende zukommt. Ja, das wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel werden, eines mit einem Geduldsfaden, glaube ich. Befürchte ich für Gladbach, weil das ist ja nicht unbedingt die Spezialität der Borussen. Deswegen sollten wir uns jetzt mal, Yannick, drüber unterhalten, wie wir denn aufstellen würden. Es gibt ja jetzt dieses Bayern-Spiel, kann unheimlich viel passieren, können sich Leute verletzen, Leute kehren vielleicht bis dahin wieder zurück, aber einfach mal zu überlegen, was macht Hütter? Ist Hütter der große Rotator am Sonntag in einer englischen Woche oder wird er alles so weit, so gut beisammenhalten? Was meinst du?
Hanna hat ihn auf der PK letzte Woche schon mal danach gefragt und da klang er sehr nach, also sieht er jetzt eher nicht den großen Grund für alles umzuwerfen, weil er sagt, das ist ja schon eine ganz andere Nummer, wenn man da dauerhaft in englischen Wochen unterwegs ist. Und dann ist ja auch noch der Rhythmus Samstag, Mittwoch, Sonntag, das heißt immer 4 Tage Abstand. Ich denke, er wird was verändern. Wer weiß, vielleicht ist ja dann auch schon die Markus Thuram-Zeit in der Startelf angebrochen. Das ist ungefähr die Zeit, die auch Manu Kone gefehlt hatte. Dann kam er ja auch sofort rein, ohne auch mal zwischendurch als Joker gespielt zu haben. Das könnte so eine Überraschung sein gegen Bochum, dass er ihn einfach mal ranlässt und man dann sieht, wie weit die Füße tragen. Ansonsten haben wir ja gegen Bayern auch nur, also in unserem Vorschlag, dezent verändert und da könnte ich mir allenfalls vorstellen, dass er so ein bisschen zurückgewechselt wird, aber ich sehe jetzt keine grundlegende große Rotation, dass da 5, 6 neue reinkommen.
Nein, also das glaube ich auch nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Patrick Herrmann vielleicht mal von Anfang an spielt als Emotionsspieler gegen Bochum, hat jetzt natürlich auch nicht so die ganz großen Ausrufezeichen gesetzt, gilt auch für Florian Neuhaus, aber das könnte auch einer sein, der dann vielleicht mal wieder eine andere Chance bekommt, um gerade Manu Kone, den ich gegen Bayern definitiv in der Mannschaft natürlich sehe, haben wir auch drüber gesprochen, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch die 6 mal wieder verändert wird an der Seite von Dennis Zakaria. Die Frage ist ja dann auch, wie es mit Benze Baini weiterläuft, ob dann da wieder zurückgewechselt wird, weil der nicht so viele Spiele am Stück vielleicht nach seiner Rückkehr machen kann. Dann wäre Luca Netz natürlich wieder ein Thema. Also ich glaube schon, dass so das ein oder andere personelle Wechselspiel da ein Thema sein kann, zumindest gerade wenn Markus Thuram zurückkehrt, ist ja auch die Frage, ob Adi Hütter dann vielleicht auch vorne auf 2 Spitzen setzt mit Thuram, mit Embolo, dann wäre ja sogar ein etwas verändertes System angesagt. Also ich glaube schon, dass da die ein oder andere kleine Überraschung, Hannes Wolf zum Beispiel hat jetzt gar keine Rolle mehr gespielt. Die Frage, ob Adi Hütter eben dann wirklich zutraut, eine Rolle zu spielen oder ob er jetzt wirklich komplett hinten dran ist, wird sich dann zeigen. Also, und ein Heimspiel gegen Bochum, so wie ich Adi Hütter einschätze, sagt er sich, da wird es jeder, der in Gladbacher Kader ist, richten müssen, können müssen. Andererseits ist er natürlich auch ein Trainer, da gebe ich dir recht, der ungern, glaube ich, er wechselt, wenn er mal sein System und sein Personal gefunden hat. Also eine 5-6-Leute-Rotation sehe ich auch nicht punktuell, 3-4 vielleicht, 2-3. Da könnte Bochum dann der richtige Ansatz sein. Aber wir sind uns ja auch einig darüber, dass eine englische Woche auch noch keine großen Krämpfe hervorrufen sollte.
Eine englische Woche macht noch keine Mehrfachbelastung. So, glaube ich, ja. Ist das Sprichwort. Aber es wäre ja unter dem, was wir auch schon gerade gesprochen haben, eine schöne Geschichte, wenn Toni Janschke spielen würde gegen den VfL Bochum. Patrick Herrmann hat ja in der Relegation damals gar nicht gespielt, ne? Der kam ja nicht zum Einsatz, meine ich. Und das wäre dann Toni Janschke, der verbliebene Relegationist.
Sozusagen, ja. Patrick Herrmann war zumindest im Kader. Aber ja, Toni Janschke wäre dann sozusagen die große Reminiszenz an die Relegation und ja, er hat sich ja jetzt, da Ginter gefehlt hat in Berlin und dafür Benze Baini reingekommen ist, hat Janschke vielleicht auch damit gerechnet, wieder zu spielen, war ja schon mal dran, Hütter hat ja wirklich da bisher jedem die Chance gegeben, sich zu zeigen, mal gespannt, also da glaube ich schon, dass gegen Bochum das ein oder andere Denkspiel zumindest bei Adi Hütter im Programm sein wird, was dann am Ende tatsächlich auf dem Platz passiert oder nicht passiert, ist auf jeden Fall, denke ich mal, spannender als jetzt gegen die Bayern, wo es, glaube ich, wirklich nur minimal um Veränderungen gehen wird.
Tja, und eine Folge mal wieder, in der wir über 3 Spiele sprechen. Das gab es lange nicht, war Normalität, Routine in der vergangenen Saison oder wir haben dann auch erstmal nach dem Champions-League-Spiel aufgenommen, weil es sonst gar keinen Sinn ergab. Aber wir wollen ja Gewohnheiten schaffen, die heißen Montag ist Fohlenfutter-Podcast-Tag, so ist es auch in dieser Woche. So wird es auch nächste Woche sein, dann nehmen wir am Feiertag auf. Auch mal was anderes, aber kriegen wir auch hin.
Der 1.12. halt, ne?
Und dann ja im Prinzip wieder über 3 Spiele reden. Ein bisschen Bayern noch, viel Bochum und ein Ausblick schon aufs Spiel gegen den FSV Mainz dann. Ein Freitagabendspiel wird das sein.
So sieht's aus.
Du willst noch was sagen?
Ein sportverbundenes Vergnügen doppelter Art. Erst gegen die Bayern, dann gegen die Bochumer. 2 Heimspiele binnen weniger Tage mit relativ vollen Rängen wieder, sehr vollen oder recht vollen Rängen. Also kann man sich, glaube ich, als Fußballfan drauf freuen. Ganz einfach, gegen die Bayern ist ja immer ein großes Spiel. Und Bochum als Aufsteiger, im Moment kecker Aufsteiger, wird die Gladbacher mit Sicherheit auch fordern. Und ja, Fußball pur, ne?
Long time no see, sagt man da. Also,
so sieht's aus.
Wir sehen uns also dann ganz physisch auch am Sonntag. Und bis dahin euch auch eine schöne Woche. Hoffe, euch hat die Folge gefallen, wenn das so war. Abonniert uns gerne, folgt uns, wo auch immer hier den Fohlenfutter-Podcast hört, oder lasst auch noch eine Bewertung da. Da werden wir uns auch sehr drüber freuen. Wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de